Hallo und herzlich willkommen bei Film macht kritisch, dem Podcast über das andere Kino. Hier geht es um ein bewusst antidiskriminierendes, intersektional feministisches, queeres und dekoloniales Kino und eine Filmkultur, die den Status quo herausfordert. Ich heiße Janan Turan und heute werde ich über das Thema Stereotypen im Film sprechen. Was sind Stereotypen überhaupt? Was ist so problematisch an ihnen? Und wie können wir sie mit einer machtkritischen Haltung im Film herausfordern und transformieren? Diese Folge wird vielleicht am interessantesten für Filmschaffende sein, aber ich denke auch für alle anderen, die sich mit Film machtkritisch beschäftigen wollen. Erst einmal zu der Frage, wo kommen Stereotypen überhaupt her? Der Filmwissenschaftler Richard Dyer liest unbedingt sein Buch White, schreibt in seinem Essay The Role of Stereotypes, Stereotypen seien auch deshalb so wirksam, weil sie verkündeten, so denken alle, du, ich und wir, dass die Mitglieder dieser oder jener sozialen Gruppe sind. Laut Dyer ist es aber vielmehr so, dass wir durch Stereotypen erst lernen, Stereotyp über die sogenannten anderen zu denken. Der entscheidende Punkt sei, wer ein Stereotyp kreiert und wer die Macht hat, es massenwirksam durchzusetzen. Es reicht also, wenn bestimmte Bilder durch Bücher, Nachrichten, Zeitungen oder Filme immer und immer wiederholt werden, damit ein Stereotyp zum Konsens wird. Zugleich folgen Stereotypen aber auch de facto gewissen ideologischen Traditionen und spiegeln ungleiche Machtverhältnisse und dominante Diskurse wider. Gesellschaft und Kino tragen also wechselseitig zu der Bildung und Verbreitung von Stereotypen bei. Das sogenannte dumme Blondchen zum Beispiel ist ein sexistisches Stereotyp, also eine Darstellung, die Frauen, Flinter, degradieren soll. Es ist dem patriarchalen System zuzuordnen, das auf eine jahrhundertelange Geschichte der Entrechtung und Unterdrückung von Frauen zurückblickt und bis heute alle unsere gesellschaftlichen Bereiche dominiert. Das dumme Blondchen als konkretes stereotypes Bild ist ein Produkt der westlichen Literatur, Medien und des Kinos. Ohne das Patriarchat hätten sexistische Bilder im Film keine Chance, weil sich niemand sowas ansehen würde. Ohne eine patriarchal denkende und agierende Filmindustrie wiederum würde niemand auf die Idee kommen, sexistische Stereotypen in Filmen zu zeigen. Damit kommt FilmemacherInnen eine große Verantwortung zu. Schauen wir uns nun die DNA von Stereotypen an. Wie sind sie strukturiert und was haben sie alle gemeinsam? Das Wort Stereotyp kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie festes Muster. In seinem Aufsatz »Das Spektakel des Anderen« erläutert Stuart Hall, der bekannte jamaikanisch-britische Soziologe, Kulturkritiker und Mitbegründer der Cultural Studies, drei wesentliche Merkmale von Stereotypisierung. Erstens die Konstruktion von Differenz. Hall schreibt, Stereotypisierung reduziert, essentialisiert, naturalisiert und fixiert Differenz. Damit ist gemeint, dass bestimmte soziale Gruppen durch Stereotypen auf ein paar wenige, einfache Eigenschaften reduziert und festgeschrieben werden. Es können Eigenschaften und Verhaltensweisen sein. Diese erscheinen im Stereotyp als bedingt durch ihre Race, ihr Gender, ihre Kultur etc. und damit als natürlich und unveränderlich. Das zweite Merkmal, das Stuart Hall in der Stereotypisierung feststellt, ist die Exklusion. Zitat: Stereotypisierung ist verbunden mit der Praxis der Schließung und des Ausschlusses. Durch Stereotypen wird eine symbolische Grenze gezogen zwischen dem, was als gesellschaftlich normal und akzeptabel gilt, und dem, was als davon abweichend und unakzeptabel definiert und abgelehnt wird. Stereotypisierung legt auch fest, wer dazugehört und wer nicht. Es schafft also ein Wir und die anderen, während die einen symbolisch in ein großes Ganzes eingeschlossen und die anderen davon ausgeschlossen werden. Diese Exklusion von Gruppen durch Stereotypen hat den Zweck, den Status quo, also die herrschende Ordnung, zu bestätigen und zu stabilisieren. Das dritte Merkmal ist die Ausübung von symbolischer Macht. Stuart Hall schreibt, Stereotypisierung tritt vor allem dort in Erscheinung, wo es große Ungleichheiten in der Machtverteilung gibt. Die Macht, bestimmte Gruppen als anders und nicht zugehörig zu markieren und zu klassifizieren, haben also laut Hall diejenigen, die vom Status quo profitieren, durch ihn privilegiert werden und deshalb in entscheidenden Machtpositionen sitzen. Mit diesen drei Merkmalen der Stereotypisierung, die ihr im Aufsatz »Das Spektakel des Anderen« ausführlich nachlesen könnt, was ich euch natürlich auch nur empfehlen kann, stellt Stuart Hall einen Zusammenhang zwischen Repräsentation, Differenz und Macht her. Stereotypen führen also unweigerlich zu einer weiteren Diskriminierung und Unterdrückung von bereits historisch marginalisierten Gruppen und stellen einen gewaltvollen Akt gegen sie dar. Das macht Stereotypen so problematisch, egal ob man sie bewusst oder unbewusst in Filmen einsetzt. Filmschaffende mit Diskriminierungserfahrungen können zwar auch Stereotypen produzieren und reproduzieren, das heißt aber nicht, dass sie die Macht besitzen, selber auch Stereotypen über privilegierte, dominante Gruppen zu schaffen. Es ist einfach nur ein Schuss ins eigene Bein. Stereotype Filmfiguren sind nie isoliert vom Rest eines Films. Sie sind ein Teil davon. Sie sind natürlich eingebettet in die Geschichte, die der Film erzählt. Deshalb sollten wir uns bewusst machen, in welchem Kontext sie eigentlich auftauchen. Und hier kommen Narrative ins Spiel. Das Stereotyp des sogenannten kriminellen Ausländers zum Beispiel erscheint meist in einem der folgenden drei Narrative, deren ideologische Funktion ziemlich klar ist. Keiner von ihnen setzt sich ernsthaft mit Rassismus als strukturelles Problem auseinander, sodass sie Kriminalität kulturalisieren und damit als stereotypes Merkmal in den Filmfiguren fixieren. Das Stereotyp des kriminellen Ausländers sehen wir erstens im Narrativ der Integration, wo es um die Frage geht, wird sich der durch seine vermeintlich defizitäre Kultur zu Faulheit, Aggressivität und Kriminalität geneigte junge Ausländer in die deutsche Gesellschaft integrieren? Wird er die vermeintlich überlegenen kulturellen Gepflogenheiten und Gesetze dieses Landes endlich lernen, annehmen und befolgen? Zweitens sehen wir dieses Stereotyp im Narrativ des guten versus schlechten Migranten, wo die sogenannten guten, integrierten Vorzeigeausländer, die natürlich perfekt Deutsch sprechen und es zu etwas gebracht haben in Deutschland, die Helden sind und die nicht integrierten Schläger und Gangster, die Bösewichter und Loser. Oft werden sie von den guten Migranten zurechtgewiesen, zum Beispiel in der Rolle von Polizeibeamten. Drittens sehen wir den kriminellen Ausländer auch im Narrativ des Clash of Cultures, also dem Zusammenprall von Kulturen, wo die Unterschiede zwischen deutschen und vermeintlichen Ausländern so absolut gesetzt sind, dass es keinerlei Möglichkeit zum gegenseitigen Verständnis, zum Austausch, zur Annäherung oder zur sogenannten Integration gibt. Hier bleibt der kriminelle Ausländer und der Deutsche der ideale Bürger. Die nigerianische Schriftstellerin und Poetin Chimamanda Ngozi Adichie geht in ihrem berühmten TED-Talk »The Danger of the Single Story« von 2009 auf den Zusammenhang zwischen Narrativen und Stereotypen ein. Zitat: »Das Problem mit Stereotypen ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte.« Auch Adichie hebt, wie Stuart Hall, den Aspekt der Macht in der Stereotypisierung hervor. Wer über wen wie viele Geschichten erzählt und welche davon einer Gesellschaft oder sogar weltweit rezipiert werden, hänge ganz entscheidend von politischer, kultureller und wirtschaftlicher Macht ab. Viele westliche LeserInnen, sagt Adichie, würden an das dominante Stereotyp über Afrika als den Ort der Katastrophen glauben und könnten sich nichts anderes über den Kontinent vorstellen. Während Adichie selbst nach der Lektüre eines Buches wie American Psycho nicht auf die Idee käme, dass alle jungen, weißen, männlichen Amerikaner Serienmörder seien. Das begründet sie damit, dass es so viele andere Geschichten über diese Gruppe gibt, die verbreitet werden und die man halt kennt. Und so bleibt American Psycho nur eine von tausenden von möglichen Geschichten, die wir mit einem weißen Amerikaner assoziieren würden. Weit und breit kein Stereotyp. Ich möchte auch noch die Worte von Aditya teilen, die mich am meisten in ihrem TED-Talk berührt haben. Die Folge der einzigen Geschichte? Sie beraubt die Menschen ihrer Würde. Sie erschwert es uns, unsere Gleichheit als Menschen zu erkennen. Sie betont eher unsere Unterschiede als unsere Gemeinsamkeiten. Wie können wir mit der Komplexität der Welt zurechtkommen, wenn wir sie, sagen wir mal, von einem 1000-Teile-Puzzle auf ein 10-Teile-Puzzle verkleinern? Im schlimmsten Fall besteht das Puzzle auch nur aus zwei Farben, durch eine Linie sauber voneinander getrennt. Die eine Seite repräsentiert gute Eigenschaften von Menschen aus dem sogenannten Westen, aka weißen Menschen, und die andere Seite schlechte Eigenschaften vom Rest der Welt, so betrachtet, also wenn man eurozentristisch sieht, aka alle Schwarzen, Indigenen und People of Color. Die sogenannte gute Seite ist zivilisiert, modern, liberal, intelligent, rational, sachlich und objektiv. Und die andere, vermeintlich schlechte Seite, ist unzivilisiert, rückständig, konservativ, unterdrückerisch bzw. selber unterdrückt, dumm, irrational, emotional und subjektiv. Das wäre so eine Zusammenfassung zur kolonialrassistischen Zweiteilung der Welt, sagen wir es mal so. Wie können wir in unserer heterogenen und transkulturellen Gesellschaft respektvolle soziale Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten, wenn unser Bild von anderen Menschen, Orten, Kulturen, Identitäten und so weiter so stark von Vorurteilen geprägt ist? Das gilt natürlich nicht für alle, aber für sehr viele Menschen, weshalb Stereotypen immer noch so oft in Filmen vorkommen. Okay, what's next? Was machen wir nun mit Stereotypen? Wie können wir macht- und diskriminierungskritisch mit ihnen umgehen? Wie können wir Filme anders machen? Eins steht fest, wir können sie nicht einfach ignorieren. Wir können nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Selbst wenn wir das tun, wird es das Publikum nicht. Es schaut schließlich nicht zum ersten Mal einen Film. Die Stereotypen existieren erstmal auch in ihrer Abwesenheit im Kopf der ZuschauerInnen weiter. Das müssen wir uns unbedingt klar machen und uns Strategien überlegen, die sich in direkter und subtiler Form auf Stereotypen beziehen. Der erste Schritt ist natürlich, ganz viele Informationen über Stereotypen zu sammeln, um bewusste Entscheidungen im Drehbuch und in der Regie zu treffen. Man kann nicht etwas verändern, was man nicht kennt. Wenn ihr selber von Diskriminierung betroffen seid, wisst ihr über die Stereotypen, über eure eigene soziale Gruppe wahrscheinlich schon gut Bescheid. Aber es lohnt sich natürlich aus Solidarität zu allen Menschen, auch auf andere Diskriminierungsformen und ihre vielen Intersektionalitäten zu schauen. Ich werde euch nun, wie im Titel angekündigt, 5 Strategien gegen Stereotypen vorstellen, die ich persönlich am interessantesten und effektivsten finde. Das ist einmal das Gegenbild, die Rebellion, die Irritation, die Dekonstruktion und der Widerstand. Erstens, die Strategie des Gegenbilds. Stelle ein Stereotyp auf den Kopf, indem du ein ganz anderes Bild erschaffst. Vielleicht sogar das genaue Gegenteil davon. Wenn es sich um eine zentrale Figur in deiner Geschichte handelt, erzähle sie so tief und vielschichtig, wie du nur kannst. Somit transformierst du zum einen den Inhalt bzw. die Aussage des Stereotyps und ersetzt zum anderen seine vereinfachende und fixierende Darstellungsform durch eine komplexe. Das Ziel dieser Strategie ist, neue alternative Bilder für eine bestimmte Gruppe bzw. Menschen mit einer bestimmten Identität zu schaffen. Diese Gegenbilder können bereits Teil der gelebten Realität sein, vielleicht auch von deiner eigenen Biografie oder von deinem Umfeld inspiriert. Sie können aber auch eine ganz neue Vision oder sogar eine Utopie von möglichen Identitäten entwerfen. Ein Film, der die Strategie des Gegenbilds ziemlich gut umsetzt, ist Nico von Elin Gehring, Franzi Fabritz und Sarah Fasilat. Nico selbst ist so ziemlich das Gegenteil vom Stereotyp der unterdrückten, muslimisch gelesenen Frau. Sie ist selbstbewusst, lebensfroh und unabhängig. Und sie lernt Karate, um sich nach einem brutalen rassistischen Angriff in Zukunft besser verteidigen zu können. Eine starke Szene, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, spielt sich im Karate-Studio ab, wo Nico trainiert. Eine Hijab-tragende junge Frau of Color, die bereits fortgeschritten ist, übt zusammen mit Nico. Das islamfeindliche Stereotyp der unterdrückten Muslima hält normalerweise alles andere als ein Bild von einer Karate-Schülerin parat. Überraschend und erfrischend ist in dieser Szene außerdem, dass nicht, mal wieder, eine BIPOC-Person Reinigungskraft spielt, sondern der weiße, ältere Karate-Lehrer den Trainingsraum im Hintergrund fegt. Zweitens, die Strategie der Rebellion. Eigne dir ein Stereotyp selbstbewusst an und statte es mit einer neuen Bedeutung aus. Mit Aneignung meine ich hier natürlich eine empowernde Aneignung aus der Perspektive der Betroffenen, keine Fremdaneignung. Das ist die vielleicht am schwierigsten umsetzbare, aber auf jeden Fall eine der spannendsten Strategien gegen Stereotypen, weil sie so rebellisch ist. Menschen aus marginalisierten Gruppen werden viele Eigenschaften und Verhaltensweisen zugeordnet, um sie damit zu stigmatisieren. Die Autorin Kübra Gümüşay brachte das mal mit folgender Aussage sehr gut auf den Punkt. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, breche nicht nur ich die Verkehrsregeln, sondern alle Musliminnen in Deutschland. Weil auf uns Migras und andere BIPOC so ein großer Druck lastet, immer alles richtig zu machen, und man sich dadurch ständig beobachtet und beurteilt fühlt, kann es sehr empowernd sein, gesellschaftlichen Erwartungen im Film zu trotzen. Um dabei nicht doch in die Falle des Stereotyps zu fallen, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Erstens, du darfst deine Filmfiguren nicht auf ein paar wenige Eigenschaften reduzieren. Im besten Fall erzählst du sie ambivalent und als Mensch nachvollziehbar. Zweitens, die Geschichte sollte nicht dominanten Narrativen wie zum Beispiel gute Migranten versus schlechte Migranten oder der Integration oder was auch immer folgen. Und drittens, thematisiere stattdessen ungleiche Machtverhältnisse in der Gesellschaft sowie die Unterdrückung und Diskriminierung von bestimmten Gruppen. Nur wenn du diese drei Komponenten in der Strategie der Rebellion befolgst, wird deinem Publikum wirklich klar werden, dass du die Figur dem Stereotyp zum Trotz so sein lässt, wie sie ist. Weil alle Menschen das Recht haben, Fehler zu machen, sich zu irren, sich manchmal auch komplett zu verlieren und wiederzufinden oder eben nicht. Das kommt aber nicht von ihrer Kultur, ihrem Gender, ihrer Klasse etc. Menschen sind viel, viel komplizierter als das. Und das Leben auch. Zu der Strategie der Rebellion fällt mir Ellbogen von Aslı Özarslan als perfektes Beispiel ein. Der auf dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir basierende Spielfilm feierte Weltpremiere bei Berlinale Generation und ist gerade auf Festivaltour. Soweit ich weiß, soll Ellbogen im Herbst ins Kino kommen. Hier schon mal eine kleine Preview für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Die junge Berlinerin Hazal sucht vergeblich nach einem Ausbildungsplatz und erlebt dabei, das kennen viele von uns, Diskriminierung. Nach all dem Frust will sie eigentlich nur mit ihren Freundinnen ihren 18. Geburtstag feiern, aber auch das soll ihr nicht gegönnt sein. Als sie auf dem U-Bahnhof von einem weißen deutschen Studenten belästigt wird, kommt es zu einem fatalen Ereignis, das ihr Leben verändert. Für die deutschen Medien ist Hazal wieder nur ein Beispiel für diese aggressiven und kriminellen Ausländer, über die sie oft und gerne und sehr reißerisch berichten. Hazal, daran lässt Ellbogen aber keinen Zweifel, ist überhaupt kein Stereotyp. Sie ist einfach ein Mensch, so komplex und ambivalent wie wir alle. Jeder, der schon mal absolute Ungewissheit und totales Chaos in seinem Leben erfahren hat, wird Hazal sehr gut verstehen und ihre Generation wird es sowieso. Alle anderen können durch Hazal etwas über das Menschsein, insbesondere über das Migrantisch und Frausein lernen. Die nächsten drei Strategien machen Stereotypen in einer noch direkteren Weise zum Thema als die ersten beiden. Kommen wir zu drittens, der Strategie der Irritation. Spiele mit Stereotypen, indem du zuerst vorgibst, sie zu reproduzieren, das Publikum aber in Wahrheit täuschst, nur um es dann zu überraschen und zu irritieren. Diese Strategie lässt sich also gut kombinieren mit dem Gegenbild. Die Irritation kann deinem Publikum seine Vorurteile bewusst machen und es zum kritischen Nach- und Umdenken anregen. ZuschauerInnen wiederum, die von diesen Vorurteilen selber betroffen und genervt sind, kannst du damit empowern. Ich liebe diese Strategie, weil sie alternative Szenarien entwickelt und unser Potenzial erweitert, uns unendlich viele Möglichkeiten anstelle des Stereotyps vorzustellen. In dem Kontext finde ich Futur 3 von Regisseur Faraz Shariat und dem Jünglinge-Kollektiv mit Raquel Dubka-Kishori und Paulina Lorenz als Beispiel sehr, sehr passend, vor allem die folgende Szene. Parvis und Amon liegen gemeinsam im Bett. Sie haben die Nacht miteinander verbracht und am Morgen platzt plötzlich Parvis Vater ins Zimmer herein. Amon gerät völlig in Panik, packt schnell seine Sachen zusammen und geht. Weil uns der Film bis zu diesem Moment nicht verraten hat, wie entspannt Parvis Eltern mit seinem Queersein sind, kann es natürlich sein, dass wir genau wie Amon denken, oh oh, jetzt wird es knallen. Das Stereotyp der homo- und queerfeindlichen IranerInnen oder allgemein von muslimischen oder muslimisch gelesenen Menschen lässt grüßen. Oder doch nicht? Während Amon loszieht, schnauzt Parvis seinen Vater an, der ihm aber eigentlich nur sagen wollte, dass Parvis von jemandem angerufen wurde. Das Publikum wurde getäuscht und gleich darauf irritiert. Für Amon spielt das keine Rolle, weil seine Reaktion mit Trauma zu tun hat und er sich schützen will. Parvis aber ist ein ganz anderes Leben gewohnt. Dass Queersein in iranisch-diasporischen Familien möglich ist und auch gelebt wird, dürfen wir dank Futur 3 in einem deutschen Kinofilm miterleben. Viertens, die Strategie der Dekonstruktion. Führe Stereotypen ad absurdum, indem du zeigst, dass sie in Wahrheit nur Konstrukte sind, die auf Vorurteilen basieren. Bei der Dekonstruktion geht es darum, in deinem Film die Funktionsweise von Stereotypen zu veranschaulichen. Du betrachtest dabei den Prozess der Stereotypisierung quasi auf der Metaebene und führst dem Publikum dadurch vor, wie sinnlos und lächerlich Stereotypen eigentlich sind. Du appellierst damit also an die Logik der ZuschauerInnen. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir vergessen, woher Stereotypen kommen und dass sie mit Diskriminierung und Unterdrückung zu tun haben. Aber auch das kannst du in deine Geschichte mit einflechten und damit halt diese Ebene der Macht auch mit reflektieren. Almanya, Willkommen in Deutschland von Yasemin Shamdirili widmet dieser Strategie gegen Stereotypen einen kompletten Erzählstrang. Deshalb eignet sich der Film dafür sehr gut als Beispiel. Hier sind die Deutschen die anderen, in der Vorstellung einer türkeistämmigen ArbeiterInnenfamilie, deren Migrationserfahrungen von ihrer Enkelin Janan mündlich wiedergegeben werden. Wie sich ihr 6-jähriger Cousin Cenk ihre Erzählung vor seinem inneren Auge vorstellt, setzt Almanya mit ganz viel Ironie und Situationskomik filmisch um. Dabei können alle mitlachen und über ihre eigene Wahrnehmung reflektieren. Die Großeltern Hussein und Fatma und ihre Kinder erlebten die deutsche Mehrheitsgesellschaft zunächst als sehr skurril und eigenartig. In der Vorstellung von Cenk, also aus der Perspektive eines Kindes, erscheinen ihre Erlebnisse in den 60er und 70er Jahren extrem überspitzt und geradezu absurd. Damit werden Stereotypen auch in so ein noch sehr unreifes kindliches Denken sozusagen verortet, was ich einen ziemlich guten Trick an der Stelle finde. Ja, und durch diese bewusst übersteigerte Darstellungsweise macht Almanya für uns nachvollziehbar, wie Stereotypen durch falsche Vorannahmen und fehlendes Wissen über einen neuen kulturellen Kontext entstehen. Lars Koch hat einen ganz tollen Aufsatz über Almanya geschrieben, den ihr in den Shownotes finden könnt. Er bezeichnet den transkulturellen Humor in dem Film als ethnischen Humor zweiter Ordnung. Last but not least. Die fünfte Strategie für einen machtkritischen Umgang mit Stereotypen, die ich euch vorstellen möchte, ist der Widerstand. Lass deine Figuren Stereotypen benennen und sie Widerstand dagegen leisten. Bei dieser Strategie stattest du deine Filmfiguren mit einem kritischen Bewusstsein über Stereotypen aus und setzt sie als WiderstandskämpferInnen ein. Das hört sich nach viel Pathos an, für manche Filmschaffende vielleicht zu viel. Aber es ist natürlich euch überlassen, wie heftig ihr eure Figuren kämpfen lassen wollt. Das kommt sicher einerseits auf die Tonalität eures Films an und auch auf die jeweilige Figur und die Situation. In keiner der 5 Strategien aus dieser Folge werden Stereotypen so dezidiert bei Namen genannt wie in der Strategie des Widerstands. Ich finde, sie hat dadurch etwas sehr Klares und Zielgerichtetes und kann bei besonders hartnäckigen Stereotypen einfach am effektivsten sein, um sie zu versuchen zu transformieren. Wenn wir bedenken, dass sich viele ZuschauerInnen durch die häufige Wiederholung von Stereotypen gar nicht bewusst sind, dass sie sich da gerade Stereotypen anschauen, kann das direkte Thematisieren helfen, das Wissen darüber gesellschaftlich weiter zu verbreiten. In Siegersein steht politischer Widerstand und der Kampf für demokratische Werte im Zentrum der Erzählung. In Folge 3 gehe ich detailliert auf diesen wunderbaren Kinderfilm von der kurdisch-deutschen Regisseurin Solin Youssef ein. Er läuft übrigens aktuell im Kino, verpasst ihn nicht. Mona, die junge Protagonistin, die mit ihrer Familie aus Rojava nach Berlin geflüchtet ist, wird von ihrem großen Bruder öfter mit Stereotypen über Mädchen und Frauen konfrontiert. Zum Beispiel, sie könnten keinen Fußball spielen oder sie seien für den Haushalt verantwortlich. Gegen solche sexistischen Äußerungen weiß Mona, sich selbstbewusst und wortgewandt zu wehren. Das hat sie von ihrer Mutter und ihrer Tante gelernt, ihren persönlichen feministischen Vorbildern. Es bleibt aber nicht bei nur verbalem Widerstand. Mona beweist ihrem Bruder auch durch Taten, dass seine stereotypen Vorstellungen von Frauen totaler Quatsch sind. Die Kombination aus Widerstand gegen Stereotypen im Dialog und in der Handlung hat natürlich einen noch stärkeren Effekt. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch daraus mitnehmen und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Lesen, Zuschauen und Ausprobieren der Strategien. Bis zum nächsten Mal, eure Janan.